Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Die Börsenberichterstattung drehte sich in den vergangenen Tagen vor allem um ein Thema. Welches Unternehmen ist das wertvollste der Welt? Microsoft und Nvidia haben sich da ein spannendes Rennen um den ersten Platz geliefert. Aber natürlich war das nicht das einzige Thema an den Märkten. Über das, was die Kurse bewegt, darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, ist es überhaupt wichtig, welches Unternehmen denn nun das wertvollste ist?
Ich glaube, dass das mehr eine Geschichte für sozusagen die schreibende Zunft ist, als dass das tatsächlich für Börsen- und Portfoliomanager die entscheidende Frage ist. Hier kommt es auf Gewinne, auf die Entwicklung der Gewinne an, auf die Bewertungen, die Geschäftsmodelle und so weiter und so fort. Diese Sachen sind sicherlich entscheidender als die Marktkapitalisierung selbst.
Aber für die Gewichtung in Indizes und dann eben auch für Produkte, die diese Indizes nachbilden, also beispielsweise börsengehandelte Indexfonds oder eben für aktiv gemanagte Fonds, die diese Indizes als Benchmark haben, ist es ja schon von Bedeutung, wer da besonders groß ist.
Das ist richtig. Für Indizes und dann eben die Produkte auf solche Indizes spielt natürlich die Marktkapitalisierung eine große Rolle, auch wenn sich diese einzelnen Werte dann bewegen, bewegen sie natürlich den Index nochmal stärker. Wir haben insofern in den USA mittlerweile bei diesen sogenannten Magnificent Seven oder auch im Technologiebereich im weitesten Sinne des Wortes ein echtes Klumpenrisiko. Also diese Unternehmen sind mittlerweile so hoch bewertet. Ich glaube, der gesamte Technologiebereich liegt über 50% um S&P 500. Das muss man sich einfach vergegenwärtigen, wenn man dort investiert, dass man eben, was die Diversifikation angeht, einen großen Teil in Technologie investiert ist, was natürlich Chancen mit sich bringen kann, aber eben auch Risiken.
Zu diesen Magnificent Seven, den glorreichen Sieben, zählen ja nicht nur Technologieunternehmen, sondern zum Beispiel auch eine Amazon. Das ist ja eher ein zyklischer Konsumwert. Und diese sieben Aktien machen ja 30% des S&P 500 aus. Also die restlichen 70% kommen dann aus 493 Unternehmen. Das finde ich schon echt sportlich. Und im vergangenen Jahr haben die Magnificent Seven für 60% des Kursplus im S&P 500 gesorgt. Da kann man sich doch schon mal fragen, ob das noch gesund ist, oder?
Naja, sie tragen eben in großem Maße zu den Gewinnen des S&P 500 bei, diese Unternehmen. Und man kann sich natürlich trefflich streiten, ob Amazon ein Technologieunternehmen ist oder tatsächlich richtig aufgehoben im zyklischen Konsum. Dort wird es auf Indexebene sozusagen eingruppiert, genauso wie die Internetkonzerne, Suchmaschinen etc. dann bei Communication Services zu finden sind. Also wenn man diese Bereiche mit einschließt, dann habe ich eben hier diese hohe Marktkapitalisierung, von der ich vorhin sprach, und eben auch einen Großteil der Gewinne des S&P 500. Insofern müssen die Unternehmen immer wieder liefern, um diese hohen Bewertungen auch zu rechtfertigen. Wenn sie das nicht tun sollten, dann kann es sicherlich auch mal zu heftigeren Bewegungen nach unten kommen.
Wir haben ja eine ziemlich beeindruckende Tech-Rallye erlebt in den vergangenen Monaten und da fühlen sich viele schon wieder an die Dotcom-Blase erinnert, das Platzen der Internetblase um die Jahrtausendwende. Ich glaube aber, du gehörst nicht zu diesen Zweiflern.
Nein, weil die Unternehmen nicht nur Visionen haben, sondern wirklich Umsätze und Gewinne einfahren mit ihren Geschäftsmodellen. Sie sind ja zum Teil nahezu Monopolisten in ihrem spezifischen Bereich und schaffen es über die hohen Gewinne auch immer wieder in Forschung und Entwicklung zu investieren, damit ihren Vorsprung ein Stück weit zu manifestieren. Damit ist nicht Sicherheit ausgesprochen. Es gibt genug Beispiele von Unternehmen, die auch schon mal solche quasi Monopolstellungen hatten und heute im Grunde genommen verschwunden sind vom Markt. Aber es zeugt schon davon, dass es noch ein bisschen gehen kann. Wie gesagt, wenn sie immer wieder liefern in jeder Berichtssaison, die steht ja jetzt im Juli wieder an. Und insofern werden wir natürlich mit Argusaugen darauf achten, wie gerade die großen Technologieunternehmen oder eben auch die aus dem diskretionären Konsum oder aus Communication Services denn dann berichten werden.
Die glorreichen Sieben. Es gibt noch ein anderes Thema, was die Märkte seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren umtreibt. Das ist die Geldpolitik, immer noch ein zentrales Thema. Und wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und Anleger hoffen auf eine baldige Zinssenkung in den USA. Bisher ist dieser Zeitpunkt aber noch nicht gekommen. Im Gegenteil, er verschiebt sich immer weiter nach hinten. Wie sieht's denn da aus und vor allen Dingen, wie sieht's an der Konjunkturfront aus?
Ich glaube, dass die Anleger da auch nochmal enttäuscht werden könnten. Der Markt preist im Moment 2 Zinsschritte in diesem Jahr noch ein, dann 2 weitere im ersten Halbjahr des nächsten Jahres. Wir glauben, dass es eher nur noch einen Zinsschritt in diesem Jahr geben wird, weil die Inflation in den USA weiterhin auf relativ hohem Niveau, so um die 3,5% liegt, die Konjunktur aber auf der anderen Seite doch recht robust ist, auch der Arbeitsmarkt hier und da ein bisschen Schwächen zeigt, wenn man sich die offenen Stellen, also den Jolts-Report anguckt, aber auch wenn man sich die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe anguckt, dann steigen die ein bisschen, aber insgesamt ist der Arbeitsmarkt doch sehr robust, 4% Arbeitslosenquote. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Fed tatsächlich nur einen Schritt gehen wird in diesem Jahr und den wahrscheinlich nach den US-Wahlen.
Was bedeutet denn dieses Higher for Longer, wie Börsianer immer so schön sagen, für die Anleihenmärkte und was für die Aktienmärkte?
Ja, Higher for Longer ist dann natürlich die Frage, wo man sozusagen dieses Higher auf der Zinsstrukturkurve, also im Laufzeitenbereich, ansiedelt. Wir glauben schon, dass die Notenbanken die Zinsen nach unten schleusen werden, aber eben später und nicht so intensiv, wie das in den vergangenen Monaten vielleicht diskutiert worden ist. Insofern wird schon das kurze Ende, also die 2-jährigen Zinsen werden ein Stück weit zurückkommen. Bei den länger laufenden Zinsen glauben wir, dass sie eher auf dem derzeitigen Niveau verharren werden. Und möglicherweise, wenn sich die Inflation sogar als hartnäckiger herausstellt oder aber die Konjunktur doch noch besser läuft, Stichwort künstliche Intelligenz, dann könnte sogar das lange Ende noch ein bisschen steigen. Auf der Aktienseite kommt es darauf an, welche Unternehmen besonders betroffen sind, und zwar negativ betroffen sind von diesen hohen Zinsen. Das sind diejenigen, die hohe Schulden haben und möglicherweise sich jetzt refinanzieren müssen. Zum ersten Mal, Jessica, seit 40 Jahren wird es vorkommen, dass Unternehmen sich zu einem höheren Zins refinanzieren müssen als in der Vergangenheit. Ich erinnere nochmal daran, dass wir lange über Zombie-Unternehmen gesprochen haben, die eben nur bestehen, weil sie sich so billig Geld besorgen können. Und insofern kann es eben sein, dass hier einige Unternehmen betroffen sind. Auf der anderen Seite dann die Unternehmen, die gar nicht so viel Kapital brauchen bzw. ausreichend Cash-Reserven haben. Das finden wir dann vor allen Dingen wieder bei Big Tech in den USA, die diese hohen Zinsen im Grunde genommen nicht so sehr belasten, wie das eben die Unternehmen tun, die sich nun mit hohen Schulden refinanzieren müssen.
Das Thema Zinsen gibt es natürlich überall auf der Welt, auch wenn alle vor allem auf die US-Notenbank Fed schauen. Es ist eben der wichtigste Kapitalmarkt. Aber wir haben auch einige Zinsschritte in anderen Ländern gehabt. In Großbritannien hat die Bank of England trotz der jüngsten Entspannung an der Inflationsfront an ihrer Hochzinspolitik festgehalten. Die Schweizerische Nationalbank hingegen hat nach der Zinswende im März nochmal gesenkt. Auch die EZB hat ihren ersten Zinsschritt getan. Wie ordnest du das ein?
Und sogar, Jessica, die japanische Notenbank hat erstmalig darüber diskutiert, nicht nur die Zinsen anzuheben, sondern auch einen Plan vorzulegen, wie man denn weniger Staatsanleihen kaufen möchte. Ich erinnere daran, dass die japanische Nationalbank mittlerweile über 50% der Staatsanleihen Japans gekauft hat. Also das sind schon sehr bemerkenswerte Dinge, die da geschehen. Ich glaube, die Schweizer Nationalbank hat die Zinsen gesenkt vor dem Hintergrund des starken Franken. Man hat weniger Angst vor importierter Inflation und ist dann bereit, dass der Schweizer Franken etwas schwächer gehen darf, also Richtung Parität vielleicht. Und deswegen hat man die Zinsen gesenkt. Möglicherweise ist man auch noch zu Interventionen bereit. Das wird man sehen. Das ist für die Schweiz aber nicht so völlig Außergewöhnliches. In Großbritannien ist die Inflation mittlerweile gut runtergekommen, liegt wieder bei 2%. Aber wir sehen immer noch im Dienstleistungsbereich und auch am Arbeitsmarkt sehr robuste Entwicklungen. Und vor dem Hintergrund hat, glaube ich, einfach die Bank of England die Vorsicht walten lassen und hat gesagt, nein, dann lassen wir jetzt die Zinsen noch einen Moment hoch und gehen vielleicht erst im September den ersten Schritt. Die Europäische Zentralbank auf der anderen Seite war sehr im Wort. Frau Lagarde hatte doch die Märkte sehr gut darauf vorbereitet, dass dieser erste Zinsschritt im Juni kommen würde. Und um die Märkte dann nicht zu sehr auf dem falschen Fuß zu erwischen, hat man das dann auch gemacht. Ich könnte mir aber vorstellen, und auch das hat die EZB ja mehrfach betont, damit jetzt kein Automatismus ausgelöst wird, bei jeder Sitzung senken zu müssen, sondern dass die EZB jetzt zuerst mal abwarten wird, wie denn die Entwicklung sich weiter verhält. In Europa sind die Inflationszahlen zumindest deutlich niedriger, also etwa 1 Prozentpunkt als in den Vereinigten Staaten, aber sie liegt eben immer noch über 2%.
Nun gelten die Sommermonate ja eher als schwächere Börsenmonate und der DAX, wie viele andere Börsenbarometer ja auch, notiert nahe seines Allzeithochs. Könnte das auch mal die Zeit sein, ein paar Gewinne mitzunehmen?
Ja, wir haben tatsächlich ein wenig Vorsicht walten lassen in unserer Allokationsentscheidung, ein bisschen vorsichtiger geworden, aber da reden wir jetzt keine großen Bewegungen. Nein, wir könnten uns vorstellen, dass es ein bisschen Volatilität gibt. Es gibt ja nach wie vor ausreichend Krisenherde. Wir haben einige Wahlen, die anstehen, auch in Europa, in Frankreich, in Großbritannien. Wir haben Notenbanken, wir haben die Berichtssaison, die wieder losgeht. Also vor dem Hintergrund und dem guten Anstieg, den wir jetzt seit Oktober im Grunde gesehen haben, sind wir da ein bisschen vorsichtiger geworden, kurzfristig. Langfristig glaube ich aber, dass es nach wie vor Chancen gibt, denn die Weltwirtschaft insgesamt entwickelt sich recht robust bei gut 3%. Die Unternehmen dürften das Tief bei den Unternehmensgewinnen durchschritten haben. Wir sehen bessere Wachstumszahlen und auch bessere Gewinnanstiege wieder Richtung 2025. Und insofern würde ich weiterhin Dips kaufen und wäre mittelfristig nicht zu pessimistisch für die Aktienmärkte, sondern glaube, dass sie sich weiterhin gut entwickeln können, wenngleich kurzfristig natürlich immer Volatilitäten möglich sind.
Das höre ich als Langfristanlegerin sehr gerne. Also die Rücksetzer für Nachkäufe nutzen und ansonsten mal schauen, was die Sommermonate so bringen. Ich danke dir für diese Perspektiven to go.
Sehr gern, Jessica.